Ja, läuft ziemlich flüssig. Aber wie komme ich jetzt ins Hauptmenü?
Oben links.
Da, die drei Striche, gell?
Genau.
So wie überall. Ja, okay. Und seit wann ist es jetzt online dann?
Seit jetzt.
Ab jetzt, okay, läuft schon, ja?
Genau, und damit herzlich willkommen bei Nuviso News. Nuviso Goes App. Seit jetzt ist die neue Nuviso App auch für iPhones verfügbar. Seit einigen Wochen ist sie schon für Android-Geräte verfügbar. Aber wir als iPhone-Besitzer, wir sind jetzt natürlich hier ganz begeistert. Ja. Und das Sensationelle an dieser Nuviso App ist die Podcast-Funktion. Ja? Also unsere stundenlangen Sendungen von Barcode, Stoner, Rote Pille und die ganzen Interviews und Talks, die wir hier führen, kann man sich jetzt schön beim Autofahren als Podcast anhören.
Wie cool ist das denn?
Du pendelst zwischen München und Leipzig, ist doch eine gute Sache.
Genau. Sag mal, wieso bin ich eigentlich ganz unten hier Steinzeit?
Ist wie gesagt noch nicht ganz fertig, da muss noch eine Menge Entwicklerzeit reingesteckt werden. Wir haben da noch ein paar schöne Ideen.
Also ich weiß schon, das ist nur wegen den Bayern, ja? Das wird immer hier so, ist schon klar.
Ja, bevor wir uns jetzt verquatschen und unsere Zuschauer vergessen, also die Nuviso App jetzt im Apple iTunes heißt das da, glaube ich, und Google App Store verfügbar. Und ja, Robert, was gab es denn die Woche bei deiner Ausgabe von der Roten Pille?
Ah, ich habe mir die Ukraine mal genauer angeschaut, weil das wird seltsam still um dieses Land. Jetzt ist 4 Jahre Maidan, ist jetzt her. Und irgendwie habe ich das Gefühl, kein Mensch interessiert sich mehr, was damals passiert ist. Und wenn man dann genauer hinguckt, was in diesem Land passiert, dann sieht man, dass es den Leuten alles andere als gut geht. Alles, was man ihnen versprochen hat, ist überhaupt nicht eingehalten worden. Die Wirtschaft ist im freien Fall. Millionen Menschen verlassen das Land, weil sie versuchen, irgendwo anders ihr Glück zu machen. Und die Diskussion um diese Maidan-Morde, die hat neue Nahrung bekommen, als in Italien ein Dokumentarfilm rausgekommen ist, wo angebliche Schützen des Maidan gesagt haben, sie haben damals auf die Demonstranten und auf die Polizisten geschossen. Also angeheuerte Mörder haben da ausgesagt, weil die jetzt Angst haben davor, dass man sie weiter verfolgt, und die haben auch irgendwie kein Geld gekriegt. Ganz komische Nummer. Auf jeden Fall, das deckt sich mit den Forschungen von einem Kanadier, der die letzten Jahre sehr viel gemacht hat. Und ja, es stinkt zum Himmel. Es stinkt einfach zum Himmel, was da drüben passiert. Und alles, was da passiert, wird genommen, um die Sanktionen zu rechtfertigen, die ganze Krim-Thematik, die Annexion, die angebliche und so weiter. Also da, finde ich, wird in unseren Medien viel zu wenig Fokus drauf gelegt. Es gibt gerade GroKo und alles andere ist wichtig, aber da drüben interessiert niemand irgendwie. Schade.
Ja, wir haben ja kürzlich auch den Film Hilfstransport veröffentlicht. Da ging es, wir greifen schon ab und zu mal das Thema auf, aber alleine schon von den Klickzahlen, das Thema scheint auch wirklich wenige zu interessieren. Mhm. War 2014 da natürlich zu dem Kriegsausbruch und MH17 und so weiter noch was anderes, aber ja.
Schade wirklich, ja.
Also das ist eine rote Pille von insgesamt 3 roten Pillen, die wir diese Woche produziert haben. Die gibt es natürlich alle jetzt schon auf Nuviso Plus zu sehen. Ja, und weißt du, ich habe die Woche eine Breaking News auf Spiegel Online gelesen. Ich habe mir das auch mal ausgedruckt. Die Schlagzeile, die stach mir sofort ins Auge. EU stuft Pestizide als Gefahr für Bienen ein.
Ach was.
Ja, schau an.
Jetzt kommen die auch schon drauf.
Ja, eine neue Untersuchung kommt zu dem Ergebnis. Neonicotinoide Pestizide aus der Landwirtschaft sind gefährlich für Bienenvölker.
Warte mal, das habe ich doch wann? Vor ungefähr 10 Jahren hier schon mal gehört, oder?
Ja, also das ist im Prinzip eine Nuviso-Schlagzeile und sage und schreibe 10 Jahre alt. Ja, 2008 habe ich einen Film, eine Dokumentation darüber gemacht. War mein dritter Film damals.
Sung
mir das Lied vom Tod. Mhm. Damals hatten wir bei weitem noch nicht so viele Abonnenten wie jetzt. Deswegen weise ich doch gerne noch mal mit dem Trailer zu dieser Dokumentation auf diesen Film hin.
Hier in so einem Kasten haben wir 60.000 Bienen drin. Davon fliegen 30.000 Bienen jeden Tag aus. Jede geht auf mindestens 120 Blüten bis 150 Blüten jeden Tag. Ja, kannst du mal hochrechnen, wie viele Blütenbesuche das sind und wie viel Bestäubungsleistung das ist.
Dann würden wir keine Honigbienen haben und ist der Obstertrag entsprechend schlecht, weil einfach die Bestäubung fehlt. Deswegen sehe ich den Hauptwert eines Bienenvolkes schon in der Bestäubertätigkeit und nicht in der Honigproduktion oder in der Wachsproduktion. Ich denke, die Mehrzahl der Verbraucher weiß das gar nicht, weil die Mehrzahl der Verbraucher sich mit Umweltfragen nicht auseinandersetzt, sondern halt sich vorstellt, ich kaufe das im Supermarkt.
80% aller Nutzpflanzen werden von den Bienen bestäubt. Das heißt, wenn die Bienen massiv zurückgehen, ist das ein viel größerer Schaden für die gesamte Landwirtschaft als der Verzicht auf entsprechenden Einsatz bienengefährlicher Pestizide.
Es ist immer so, wenn sich eine Katastrophe auftut, dass diejenigen, die auf diese Katastrophe hinweisen, zunächst einmal nicht ernst genommen werden. Es war ja beängstigend. In der Natur war absolute Totenstille. Es flog keine Hummel mehr, es flog keine Wespe mehr, es flog keine Wildbiene mehr, es flog kein Schmetterling mehr. Nirgendwo. Es war alles tot.
Es geht die Tendenz dazu, dass man weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen will, von der Menge her. Und deshalb ist man zum ersten Mal bei vielen Kulturen zum Beizen des Saatguts gekommen. Und dafür braucht man systemische Pflanzenschutzmittel. Das heißt, dass die Pflanze das Mittel aufnimmt, in der ganzen Pflanze verteilt und das Gift dann auch im Pollen und im Nektar ankommt.
Ich kann durchaus nachvollziehen, dass es Sie erregt, wenn plötzlich Bienenvölker sterben. Wir haben sofort nach Bekanntwerden des Bienensterbens angeordnet.
Unsere Erkenntnisse gehen dahin, dass die Konzentration, die anschließend oder nach dem Auswachsen der Pflanze im Pollen und im Nektar auftreten können, eine solche Schädigung nicht hervorrufen kann.
Wenn Sie die Bienen anschauen, die da liegen, die zittern, die zappeln noch, die leben noch, die ist nicht tot. Die Biene, die bewegt so lange ihre Füße, bis dieses Nervengift aus ihr raus ist. Das heißt, wenn die Biene richtig tot ist, ist von dem Nervengift fast nichts mehr in ihr drin. Bienen und die Arbeit des Imkers ist das Zeichen, dass draußen was in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Und wenn die Imker sagen, wir haben Probleme mit unserer Biene, dann müsste eigentlich die Naturschutzverbände, Greenpeace und alle, die müssen sofort aufstehen und sagen, was ist denn los?
Die Chemieindustrie ist nicht interessiert, in ihre Richtung zu suchen, sondern eher in die Richtung von irgendwelchen Krankheiten. Oder wenn sie ja nicht mehr weiterhelfen können, dann sagen sie, ja, der Imker ist zu alt, der kann alles nichts mehr.
Ich sage es mal so deutlich, Seehofer ist zurückgepfiffen worden durch den Vorstandsvorsitzenden der BASF über die Kanzlerin. Also ein ähnlicher Vorgang wie im Bereich der Gentechnik, ne, wo wir auch wissen, wir hätten in Deutschland nicht die Debatte über die Ausbringung genmanipulierter Pflanzen, wenn wir nicht gleichzeitig einen der großen Produzenten genmanipulierter Pflanzen in Deutschland hätten.
Ja, nach 10 Jahren hat es dann die EU und Spiegel Online auch kapiert. Obwohl ich mich eigentlich daran erinnern kann, dass schon letztes Jahr die Meldung durch die Massenmedien ging, dass Neonicotinoide schädlich für Bienenvölker sind. Ich verstehe nicht, warum die das jetzt nochmal berichten.
Das ist ein Thema, das irgendwie nicht so wirklich den Leuten bewusst wird, was für eine Thematik das ist, was für eine Brisanz es eigentlich hat, dieses Thema. Wenn die Bienen weg sind, das ist katastrophal. Das scheint den Leuten nicht so wirklich durch die Hirnschranke zu wandern. Ich verstehe das nicht. Das ist so alarmierend, diese Nachricht eigentlich. Und gerade was diese Umweltgifte betrifft, da gibt es anscheinend genügend Kräfte, die das Thema unten halten und auf gar keinen Fall wollen, dass die Leute weiter darüber nachdenken, dass diese Gifte schon seit Jahren und Jahrzehnten produziert werden und trotzdem passiert nichts dagegen.
Ja, ich habe, das war ja nach Unter falscher Flagge einer meiner nächsten Filmprojekte, also es hat mir schon vor 10 Jahren wirklich unter den Nägeln gebrannt, auf dieses Thema hinzuweisen. Und ich glaube, seitdem haben wir die Biodiversität unserer Natur im Prinzip noch weiter sozusagen eingeschränkt. Mhm. Also die Bienen nehmen immer weiter ab vom Bestand. Imker kommen auch nicht mehr dazu. Also als ich vor 10 Jahren den Film gemacht habe, haben die Imker, die ich interviewt habe, mir gesagt, das Durchschnittsalter von den deutschen Imkern war, glaube ich, 67 Jahre. Wow. So, Tendenz steigend. Okay. Weil es kommt keinen neuen dazu und die ganzen Alten, die haben mir auch erzählt, dass sie das gar keinem mehr empfehlen würden, weil davon kannst du nicht leben.
Ja, ja.
Es wird halt auch im Prinzip durch die Landwirtschaft, ja gut, mal schauen, ob die Bundesregierung jetzt reagiert, ja, nach dieser Breaking-News-Schlagzeile. Aber immerhin, ja, es ist jetzt keine blöde Verschwörungstheorie mehr und es ist jetzt auch nicht mehr irgendwas, was nur auf Nuviso steht, sondern jetzt kann es jeder
Spiegel
schwarz auf weiß nachlesen auf Spiegel und die EU hat es jetzt bestätigt. Neonicotinoide sind für das Bienensterben verantwortlich.
Mhm. Ja. Ja, juhu, ein Tusch.
Ja. Ja. Kommen wir, passt ja gut zu deiner zweiten Sendung, die rote Pille, da ging es um Fluorid in der Zahnpasta.
Fluor in der Zahnpasta, ganz besonders wichtig für den Zahnschmelz, für die kleinen Kinder. Wenn der Zahn wächst, wenn alles schön gedeihen soll, dann braucht man für die Remineralisierung der Zahnoberflächen braucht man Fluor. Ganz besonders wichtig, sagen uns die Zahnärzte auch schon immer. Und wenn man da aber mal genauer nachschaut, woher eigentlich die Motivation kommt, dass Fluor in die Zahnpasta rein soll, dann kommt man auf eine Spur, die geht zurück bis zum Zweiten Weltkrieg oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und das hat mich echt geschockt. Ja. Also ich benutze seit 15 Jahren mindestens keine Zahnpasta mehr mit Fluor, aber was da dahinter steckt, das war mir so nicht klar.
Genau, und da würde ich einfach mal sagen, schauen wir da mal rein.
Kein Fluor heißt keine Atombombe, Atombombe. Und ohne Bombe kein kalter Krieg. Ohne kalten Krieg gibt es keine großen Rüstungsausgaben und damit eben auch kein Geschäft für den MIC, the Military Industrial Complex, den militärisch-industriellen Komplex. Es stellte also für die Strategie der US-Regierung eine wirklich große Bedrohung dar, wenn bekannt würde, wie giftig Fluor schon in kleinsten Mengen sein kann. Und hier nun öffnet sich der Vorhang der Geschichte für einen gewissen Mr. Harold Carpenter Hodge, der damals ein Programm in die Wege geleitet hat, das unter dem Namen Program F berühmt-berüchtigt werden sollte. Und an der University of Rochester entwickelte dieser bekannte Toxikologe zusammen mit eben vielen anderen ehemaligen Wissenschaftlern des Atombombenprogramms eine Kampagne, und zwar eine Kampagne, die Menschen davon überzeugen sollte, dass geringe Mengen an Fluor für die Zähne von Kindern ganz toll wären und darüber hinaus wäre es doch auch eine gute Idee, das Zeug auch noch in das Trinkwasser zu geben, damit auch wirklich jeder davon in den Genuss kommen könnte. Und das muss man sich mal vorstellen, in Amerika sind in manchen Städten bis zu 80% der jungen Leute von Fluorose betroffen. Das ist eine Zahnkrankheit durch zu viel Aufnahme von Fluor. Das kann man an den weißen Flecken an den Zähnen erkennen. Es gibt dann so kleine weiße Flecken auf den Zähnen drauf oder aber auch, wenn sich im Gebiss bräunliche Verfärbungen ergeben. Das ist Fluorose. Ja. Das sind die Anzeichen dafür, dass sich einfach viel zu viel Fluor im Körper befindet und es hilft nicht nur nicht den Zähnen, sondern das schadet auch massiv das Nervensystem und eben das Gehirn. Schon mal drüber nachgedacht, warum es immer mehr Alzheimer-Erkrankungen gibt auf der Welt? Wäre das nicht ein irgendwie logischer Zusammenhang? Das haben sich auch schon manche Wissenschaftler gefragt und wollten dieser Sache eben nachgehen. Und da gibt es eine Wissenschaftlerin in Amerika, die heißt Dr. Phyllis Mullenix. Und die ehemalige Leiterin des Toxikologischen Instituts am Forsyth Dental Center in Boston, sie ist ein wirklich großer Kritiker von dieser Fluoridierung. Und wie es eben Tierversuche in den 90er Jahren gezeigt haben, dass Fluor dieses zentrale Nervensystem also wirklich massiv schädigt und die menschlichen Hirnfunktionen auch mehr als nachteilig beeinflusst. Sogar schon bei geringen Dosen. Das weiß man also schon seit Beginn der 90er Jahren, dass das alles andere als gut ist. Und neue epidemiologische Untersuchungen aus China, die bestätigen diese Zusammenhänge und zeigen sogar eine Korrelation, also eine Verbindung zwischen Niedrigdosierung von Fluor und verringerter Intelligenz bei Kindern. Das muss man sich auch mal vorstellen.
Also das Erste, was du heute machst, du gehst ins Bad, schmeißt alle Zahnpasta-Tuben raus.
Ich benutze schon lange kein Fluorid-Zahnpasta mehr.
Gut, ja, wichtig. Aber das ist echt, dass das den Leuten überhaupt nicht bewusst wird. Und ich meine, ich habe neulich im Fernsehen beim ORF, da habe ich durchgezappt und beim ORF kam auch irgendwie eine Zahnärztin im Labor oder in der Praxis, ganz wichtig, Fluor, ganz viel Fluor, es gibt nichts Besseres und so. gerade wo ich mich für die Sendung
vorbereite. Ja, es gibt nichts Besseres für die Zähne. Ja. Die ist ja keine Hirnforscherin.
Ja.
Die weiß es schlichtweg nicht besser vielleicht.
Ja,
aber vielleicht liegt es daran, dass wir so wenig Zuschauer haben, weil die alle noch fluoridene Zahnpasta haben.
Ein Aufruf für fluoridfreie Zahnpasta an die alle nur Visa-Zuschauer. Mit Abschluss eines Abos bekommen Sie eine Zahnpasta ohne Fluor.
Das machen wir in unserer YouTube-Community als Umfrage, wie viele unserer Zuschauer Fluoridzahnpasta benutzen. Das wäre mal wirklich interessant.
Das würde mich interessieren. Ja. Also rein statistisch müssten es mehr sein wie jetzt bei Spiegel Online.
Nee, weniger.
Also mehr Leute, die eine Zahnpasta ohne Fluor benutzen. So natürlich, genau. Ja. Also das machen wir mal, ja. Okay.
Ja, ja. Vielleicht ist das auch, vielleicht ist dieser ganze Wahnsinn da draußen. Vielleicht liegt es einfach nur daran, ja, an der Zahnpasta.
Leute, es nimmt einfach eine.
Mein naja. Gott. Ja. Ich meine, zum Beispiel die Diskussion diese Woche, Essener Tafel.
Oh mein Gott, es kocht hoch, gell? Ja.
Also da. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn die Antifa jetzt schon ehrenamtliche Leute attackiert. Also jetzt nicht körperlich, aber die haben immerhin den Lieferwagen von den Essener Tafelleuten mit Fuck-Nazis oder so besprüht. Ja. Ich meine, für mich ist die Kritik an dem Jörg Sator, dem Leiter dieser Einrichtung da, überhaupt nicht nachvollziehbar. Wir hören uns mal kurz an, was der gesagt hat.
Wir haben uns jetzt seit Monaten gefragt, was passiert, warum kommen gewisse Leute, die gewisse deutsche Leute nicht mehr, warum kommt die Oma nicht mehr, warum kommt die junge Frau mit den die Alleinerziehenden nicht mehr. Was hat es für einen Grund? Sind wir schuld? Ist die Tafel schuld? Ist der Vorstand schuld? Sind die Mitarbeiter schuld? Oder was ist der Grund? Und letztendlich haben wir festgestellt, dass die einzige Veränderung da ist der Ausländeranteil. Und wir müssen einfach sagen, dass da kein ausgewogenes Verhältnis mehr da ist. Und wir grenzen auch keine Ausländer aus, sondern wir starten jetzt den Deutschen auch mal wieder zur Tafel zu kommen oder geben ihnen die Möglichkeit wieder.
Vera Lengsfeld fasste die ganze Sache um die Essener Tafel zusammen mit einem Merkspruch. Wer uneigennützig bedürftigen Menschen hilft und es wagt, dafür zu sorgen, dass Rentner und alleinstehende Mütter auch etwas abbekommen, ist ein Nazi. Ja, also meiner Ansicht nach trifft das ja nicht so ganz zu, aber wenn man sich die Medienberichterstattung zu diesem Fall ansieht, sind wirklich viele Mainstream-Meinungen, Medien wirklich der Meinung, dieser Jörg Sator hat da eine rote Linie überschritten. Also ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen.
Ja klar, er muss das ja organisieren, was vor Ort passiert. Wenn er die Oma und den Opa aus der Nachbarschaft nicht mehr bedienen kann, weil die Situation vor Ort sich einfach so kompliziert darstellt, dann muss er ja irgendwie handeln. Was er da macht, ist ja nichts anderes wie Ausbaden der Politik, was andere Leute eingebrockt haben. Und ich beobachte, dass die ganze Gemengelage in den Massenmedien, das wird mal so dargestellt und auch die Massenmedien sind da gespalten. Also ich möchte da auf den Sat.1-Moderator, auf den Klaus Strunz anspielen. Der hat ja auch ein deftiges Statement rausgehauen und jetzt fliegt ihm das auch um die Ohren wieder. Also das ist
Wasserlauben Strunz.
Wasserlauben, Herr, befertig. Ja, genau der.
Lass uns das mal kurz zeigen.
Angela Merkel ist die Kanzlerin aller Deutschen. Dazu ist sie per Eid verpflichtet und schon bald wird sie diesen Eid erneuern. Sie wird dann schwören, dass sie ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm wenden wird. In letzter Zeit verstärkt sich allerdings der Eindruck, dass sie diesem Schwur in ihrer täglichen Arbeit nicht mehr vollends gerecht wird. Stets sorgt sie sich um Flüchtlinge und Asylbewerber, vergisst darüber aber die Einheimischen und ihre Sorgen. Sie hat Selfies mit Flüchtlingen produziert, an Fotos mit deutschen Grenzschützern kann ich mich nicht erinnern. Die Terroropfer vom Breitscheidplatz mussten erst offene Briefe schreiben, bevor ihnen Merkel ein Jahr später Gehör schenkte. Dafür fuhr sie mehrfach zu Flüchtlingen nach Heidenau oder Berlin-Spandau. Und über die Vorkommnisse von Köln und Kandel hörte man erst gar nichts, dann wenig. Pegida und AfD nahm sich die Kanzlerin aber in ihren Silvesteransprachen deutlich zur Brust. Merkel ist zur doppelten Mutti geworden. Zur strengen, gefühllosen und ungerechten Stiefmutter für die aufmüpfigen Deutschen und zur fürsorglichen, nachsichtigen und gütigen Mama für die Flüchtlinge. Nun hat die doppelte Mutti also die Helfer der Tafel in Essen scharf kritisiert, weil diese nur noch Kunden mit deutschem Personalausweis aufnehmen. Als Grund geben die Betreiber an, dass zuletzt immer weniger Einheimische gekommen seien. Gerade ältere Frauen hätten sich von jungen, fremdsprachigen Männern abgeschreckt gefühlt. Eine besonnene, richtige und nachvollziehbare Maßnahme also. Die Kanzlerin aber findet das Zitat nicht gut. Man solle nicht solche Kategorisierungen vornehmen, ließ sie ihre staunenden Bürger wissen. Was für eine Anmaßung. Statt den Menschen zu danken, die sich für die Ärmsten der Gesellschaft einsetzen, belehrt sie die Tafelmacher von oben herab. Statt Hilfe anzubieten oder gar sofort nach Essen zu reisen, um sich persönlich ein Bild zu machen, verunglimpft sie die Betreiber und schiebt sie in die Nähe von Rassisten. Sie beschimpft damit ausgerechnet diejenigen, die täglich mit den Problemen fertig werden müssen, die die Kanzlerin verursacht hat. Merkel maßregelt die Bürger, die darunter leiden, dass sie, die Kanzlerin, ihre Aufgaben nicht erledigt hat. Abschiebung, Grenzschutz, Altersfeststellung, beschleunigte Asylverfahren und Flüchtlingsverteilung. Merkel hat mit ihrer Äußerung ein lokales Ereignis zu einem deutschen Symbol gemacht. Für die Realitätsferne, die Arroganz und die Abgehobenheit der Berliner Politik. Und für eine Art von Bürgerverachtung, deren Folgen noch gar nicht abzusehen sind.
Also ich bin echt überrascht, dass jemand, der in den Medien so präsent ist wie der Herr Strunz, dass der solche Worte wählt. Und da gibt es jetzt auch ganz schön Rabatz irgendwie, pro, contra. Also es wird viel geliked und disliked und so weiter. Aber was ich da gut finde in diesem Gedanken, ist diese doppelte Mami, ne? Die fürsorgliche Mami gegenüber der einen Gruppe und die böse Stiefmutter gegenüber der anderen Gruppe. Den Gedanken, den werden Sie wahrscheinlich weiterverfolgen. Das finde ich sehr spannend. Ja.
Ja, was ich interessant finde, ist, dass dieser Fall ja auch zeigt, dass du nur einen vernünftigen Satz sagen musst irgendwie und schon kommt da irgendwie erstmal so ein, naja, so ein Angstmacht-Trupp, weißt du, sprüht dir irgendwie das Fahrzeug voll und selbst die Bundeskanzlerin äußert sich dann schon irgendwie komisch. Ich meine, der Strunz hat das ja eigentlich gut auf den Punkt gebracht, ja. Mhm. Die Merkel lässt halt ja ihre Liebe zu dem Land und zu diesen Menschen hier irgendwie nicht erkennen. Ja. Ja, und, aber auf der anderen Seite, naja gut, es erinnert mich an einen Fall, den wir auch diese Woche hatten. Ja, es ist jetzt erst wenige Tage her. Am Mittwoch oder am Dienstag wurde verkündet, dass der neue Schirmherr für die ökumenische Friedensdekade 2018 wurde verkündet. Ja, das ist immer irgendein Promi. Und es wurde verkündet, dass das dieses Jahr Uwe Steimle ist, der Kabarettist aus Dresden.
Okay.
Ja. Und da gab es dann auch erstmal ein Lobesgesang. Ja, auch eine gute Auswahl, so, weil der setzt sich ja so für Frieden und Truschba und so weiter ein.
Ja.
Und es hat keine 24 Stunden gedauert. Ja. Dann wurde der Druck so groß, dass die ökumenische Friedensdekade sich gezwungen gefühlt hat, kurzerhand die Schirmherrschaft wieder abzuerkennen. Ja, und in der Leipziger Internetzeitung wurde das sogar damit begründet, irgendwie mit irgendeinem Satz, den er in dem Nuviso-Talk hier gesagt hat. Ach. Und dann wurde ihm ja auch vorgeworfen, dass er sich irgendwann mal hat mit einem Kompakt-T-Shirt fotografieren lassen. Ja, das ist natürlich auch ganz, ganz böse.
Ja,
ja, und das reicht dann natürlich auch schon. Ja, also nicht mal... Selbst wenn man das als Fehltritt werten wollte, ich nicht tue, ich meine, kann ja anziehen, was er will. Ja. Also, ist ja jetzt keine Thor Steiner Jacke gewesen, sondern ein Kompakt-T-Shirt.
Ja, aber das reicht schon. Und die Horden der Antifa werden in Marsch gesetzt und die laufen los und machen ihr Programm, das sie eingeimpft haben.
Ja. Ja. Und ich meine, Uwe Steimle, ja, der setzt sich dafür ein, dass auf dem Dresdner Fernsehturm, vielleicht sieht man es in der Kamera, sozusagen die Zeichen der großen drei Weltreligionen sich da oben vereinen. Ja. Und trotzdem muss er sich als antisemitischen Jammer-Ossi beschimpfen lassen.
Das ist der Text, den man ihm gibt.
Das ist der Text, den man ihm gibt. Er hat versucht, juristisch dagegen vorzugehen und der Richter meinte, nein, es ist völlig in Ordnung, ihn als antisemitischen Jammer-Ossi zu bezeichnen.
Mori, krass.
Ja.
Das ist heftig. Also das siehst du mal, wie diese Manipulation, wie diese ständige Gehirnwäsche auch wirklich bei den Leuten angekommen ist, wenn so. Das ist
ja
unvorstellbar.
Also, echt. Mir fällt da ein Wort ein: Meinungsfreiheit. Ja. Ist ja auch gerade eine sehr aktuelle Diskussion um die Freilassung von Denis Yücel. Ich erinnere mich da an eine eher verstörende Rede, die ich da jetzt vor ein paar Tagen im Bundestag gehört habe. Ich glaube, da schauen wir mal ganz kurz rein.
Man muss sich vergegenwärtigen, worüber wir heute tatsächlich hier reden. Wir reden über die Arbeit und den Artikel eines deutschen Journalisten. So etwas kennen wir eigentlich sonst nur aus autoritären Ländern. Der Deutsche Bundestag hingegen benotet nicht die Arbeit von Journalisten und Journalistinnen. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine oberste Zensurbehörde, Parlament. Das gibt es in den Ländern, die Sie bewundern. Deutschland gehört da nicht dazu. In unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, gibt es keine Gleichschaltung, von der Sie nachts träumen. Bei uns gibt es Pressefreiheit, ein Wort, das in Ihrem Wortschatz ganz offensichtlich nicht vorhanden ist, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind froh, dass Denis Yücel frei ist. Und ich will das mal sagen, dass hier auch kein Missverständnis entsteht. Genauso froh wären wir, wenn er Gustav Müller oder sonst wie heißen würde, weil jeder Bürger dieses Landes es verdient hat, dass dieses Land sich für ihn einsetzt. Das ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Jeder weiß es außer Ihnen.
So, weil jeder Bürger dieses Landes es verdient hat, dass man sich für ihn einsetzt. Herr Özdemir, kennen Sie die Namen Dr. Dominik Görlitz und Stefan Erdmann? Die beiden saßen nämlich 2017 auch jeweils für mehrere Wochen im Ausland, festgesetzt von Interpol und der örtlichen Polizei mit fadenscheinigen Begründungen. Das Auswärtige Amt wusste da auch Bescheid. Haben Sie sich auch für die eingesetzt? Weil die hatten nun wirklich überhaupt gar keine Schuld an den Vorwürfen, die man ihnen in Ägypten machte. Und das dürfte eigentlich auch bekannt sein. Hat ja hohe Wellen geschlagen. Ja, ging ja durch alle Medien, dass diese beiden Ganoven sozusagen irgendwelche Teile der Pyramide zerstört hätten. Ja, und das, obwohl man es besser wusste. Also ja. Auswärtiges Amt und selbst die deutsche Justiz hat ja den Fall untersucht und schon lange gewusst, okay, an den Vorwürfen ist überhaupt nichts dran. Man hat sich komplett entlasten können und trotzdem hat man Dominik Görlitz im April, Mai und Juni im Oman festgehalten. Der saß da 60 Tage fest. Ja. Gut, es ist ein arabisches Land. War vielleicht nicht die cleverste Lösung, wenn Ägypten via Interpol nach ihm fahndet. Aber Stefan Erdmann wurde dann in seinem Sommerurlaub in Kroatien festgesetzt. Mhm. Und er hat dort auch Weihnachten gefeiert.
Na, super.
Ja, und Herr Özdemir, haben Sie sich auch für die beiden eingesetzt? Ich glaube nicht, aber schauen wir mal, was Sie sonst noch so zu sagen hatten.
Sie wollen bestimmen. Sie wollen bestimmen, wer Deutsche ist, wer nicht. Das heißt, wie kann jemand, der Deutschland, der unsere gemeinsame Heimat so verachtet, wie Sie es tun, darüber bestimmen, wer Deutsche ist und wer nicht Deutsche ist? Ich sage Ihnen eins, wenn Sie darüber bestimmen würden, das wäre ungefähr so, wie wenn man Rassisten das Ausstiegstelefon für Neonazis geben würde. Das wäre ungefähr so, wenn Sie darüber bestimmen würden, wer Deutsche ist und wer nicht Deutsche ist. Übrigens, wenn Sie die Nummer des Ausstiegstelefons für Neonazis brauchen, ich habe sie Ihnen, ich kann sie Ihnen gern zur Verfügung stellen.
Kollege Özdemir.
Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage. Sie alle, wie Sie da sitzen von der AfD, wenn Sie ehrlich sind, dann würden Sie zugeben, dass Sie dieses Land verachten. Und dazu gehört, das muss ich schon mal sagen, denn da fühle ich mich auch als Fußballfan persönlich angesprochen, dazu gehört unsere großartige Nationalmannschaft. Wenn Sie ehrlich sind, drücken Sie doch den Russen die Daumen und nicht unserer deutschen Nationalmannschaft. Gehen Sie es doch zu!
Habe ich das jetzt irgendwie richtig verstanden? Hat der Özdemir der AfD fehlenden Patriotismus vorgeworfen? Oder?
Ich glaube, der hat sich da in Rage geredet und hat gar nicht mehr mitgekriegt, was er selber gesagt hat. Ja, also das kommt mir irgendwie so vor.
Die Petra Pau wollte ihn ja auch unterbrechen. Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage. Also in Rage war er auf jeden Fall. Aber eigentlich wollte er ja über Denis Yücel reden, hat aber 80-90% nur gegen die AfD gehetzt. Auch wenn Hetze jetzt ein starkes Wort dafür ist, aber ja, im Prinzip ist es schon so in meiner Wahrnehmung. Ich meine, die Pockenburg-Rede war jetzt auch keine Glanzleistung, ja. Mhm. Aber gut, Aschermittwoch ist Aschermittwoch. Das ist der Bundestag. Und ich finde, naja, gut. Ich meine, mir ist es eigentlich egal, was die da erzählen, ganz ehrlich.
Vielleicht ist er immer noch sauer, dass er nicht Außenminister werden konnte. Das kann natürlich auch sein, dass er da immer noch dran leidet, dass er jetzt nicht mit dem Dienstflieger unterwegs ist auf der ganzen Welt und hofiert wird. Kann ja sein.
Ja, da muss er doch auf den Lindner schimpfen. Der ist doch dran schuld, dass es keine Jamaika gibt. Ja gut, der AfD ist auch nicht ganz unschuldig.
Ja,
ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge jetzt verquatscht. Das ist, glaube ich, bisher die längste Nuviso-News-Ausgabe. Ich möchte auf jeden Fall nochmal auf die tolle neue Nuviso-App hinweisen. Jetzt im Google App Store und auf iTunes. Und ja, Robert, dich erwartet jetzt gleich eine Fahrt nach Berlin und du machst ein interessantes Interview mit Professor Dr. Max Otte.
Oh ja, da freue ich mich schon besonders drauf. Ich habe mit ihm schon gesprochen und bin schon sehr gespannt, was er zu sagen hat. Das ist ja wirklich ein sehr bekannter Mensch in der deutschen Medienlandschaft, ein Finanzexperte und jemand, der auch in der deutschen Gesellschaft verkehrt, wo wirklich, also er kennt viele hochkarätige Menschen, will ich mal so sagen. Und er macht das Hambacher Fest. Er macht eine Neuauflage vom Hambacher Fest. Und darum geht es nicht nur in dem Interview, aber ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit haben werde, mit so einem Menschen da mal zu sprechen und in sein Feld einzutauchen. Ja.
Genau, und darum geht es dann nächste Woche bei Nuviso News. An dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, weil es kam in dieser Sendung noch nicht. Unterstützen Sie uns mit einem Nuviso Premium-Abo mit vollem Zugang zu Nuviso Plus. Gibt es ab einem frei gewählten Betrag im Monat. Also ja, für diese Woche war es das. Wir verabschieden uns und ja.
Ich schaue mir jetzt die App an.
Tschüss.
Ciao.